Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Die Energiewende wird nicht in den Heizungskellern entschieden, sondern im Rechenzentrum. Wer IT heute noch als Kostenstelle im Geschäftsbericht verbucht, hat den Kampf um die Zukunft bereits verloren. Wir müssen aufhören, Software als notwendiges Übel zu sehen. Sie ist das Betriebssystem der neuen Energiewelt, das sagt mein heutiger Gast. Er blickt auf eine beeindruckende Laufbahn in der digitalen Welt zurück. Er hat Startups wie Xing und Smart Steuer geprägt und im Mittelstand bei Schwergewichten wie Haufe und ETL gezeigt, wie Skalierung funktioniert. Heute nutzt er diese Erfahrung, um die Energiewende mit digitalen Lösungen radikal zu beschleunigen. Als Geschäftsführer von LyncTech befähigt er Energieversorger, die digitale Transformation nicht nur zu verwalten, sondern aktiv zu gestalten. Gleichzeitig ist er als KI-Praxismacher bekannt, der dem Mittelstand hilft, künstliche Intelligenz nicht als Hype, sondern als echtes Werkzeug für messbare Effizienz einzusetzen. Was seine Perspektive so wertvoll macht, er ist kein Theoretiker. Sein Blick kommt aus der Praxis. Er treibt positive Veränderungen dort voran, wo Technologie Menschen stärkt. Diese Mischung aus unternehmerischer Härte und gesellschaftlicher Verantwortung macht ihn zu einem der spannendsten Köpfe an der Schnittstelle von Tech und Energie. Wir wollen heute darüber sprechen, warum die Energiewende zur reinen Software-Challenge geworden ist. Wir diskutieren, warum Stadtwerke ihr Mindset gegenüber der IT radikal ändern müssen und wie digitale Infrastruktur zur absoluten Überlebensfrage für Energieversorger wird. Und zwar mit Björn Weide. Herzlich willkommen, lieber Björn.
Ja, freut mich sehr, dass wir heute sprechen, Klaus.
Du kommst ja aus einer Welt, ich habe eben schon gesagt, Xing, Smart Steuer ist auch gut, das ist richtig schön norddeutsch ausgedrückt.
Hervorragend.
Ja, Smart Steuer. Wie groß war der Kulturschock, als du dann im Grunde in den Energiebereich reingekommen bist? Das war schon hart, oder? Im ersten Moment?
Naja, ich habe ja viele Jahre im Steuerumfeld gearbeitet. Auch da weiß ich bis heute nicht genau, warum ich das verdient habe. Schlechtes Karma vermutlich. Aber da kannte ich ja schon regulierte Branchen, ich kannte Bürokratie. Da hatte ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Sorgen gemacht. Man merkt aber schon, dass Regulatorik im Energieumfeld noch einmal eine Spur härter ist und die Vergangenheit vieler Unternehmen in dem Bereich, so aus dem Bereich kommunal, also wirklich kommunales Stadtwerk, schon auch Spuren hinterlässt, auch noch viele Jahre nach Öffnung der Märkte. Da sind einige Prozesse schon noch ein bisschen anders, als man das so aus der ganz freien Wirtschaft gewohnt ist. Aber ich glaube, da bewegt sich gerade sehr viel und auch in die richtige Richtung.
Ja, das heißt, das energiewirtschaftliche Umfeld ist noch härter reguliert als das steuerrechtliche Umfeld. Habe ich das auch richtig rausgehört? Das ist ja fast nicht möglich in Deutschland, muss man ehrlich zugeben.
Ja, dachte ich auch. Deswegen war ich also wirklich auch überrascht. Also die Komplexität zumindest der Regulierung mit den vielen Marktrollen und so ist jemandem, der von außen drauf guckt. So, also bisher war ich halt einfach nur Kunde und habe irgendwie Strom aus der Steckdose bezogen und monatlich meinen Abschlag bezahlt. Und da gibt es ja sogar Ähnlichkeit mit der Steuer. Mit der Einkommensteuer, da zahlt man so monatlich einen Abschlag und bekommt man einmal im Jahr irgendwie vielleicht was wieder oder auch zurück. Das versteht ja eigentlich im Grunde auch keiner. Aber diese Analogien tragen nicht so weit, wenn man dahinter dann guckt, wie im Detail es dann aussieht mit den verschiedenen Marktrollen. Da habe ich schon mit den Ohren geschlackert. Das war mir als Kunde tatsächlich nicht bewusst.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Du hast im Vorfeld gesagt, dass du für die Werte Autonomie, Impact und Wachstum brennst. Wenn du das jetzt anwendest auf deine Zielgruppe, auf die Stadtwerke, wie passt das und wie kannst du diese Werte eigentlich leben tagsüber?
Naja, ich muss sagen, ich habe das Thema Impact wahrscheinlich so am stärksten jetzt auch bis heute noch wahrgenommen und es war auch mit Motivation für den Wechsel jetzt in die Energiewirtschaft. Ich habe schon vor einer ganzen Weile am Abendbrotstisch mit den Kindern, meine sind jetzt 19 und 14, Diskussionen geführt so über meinen Beruf und was ich denn eigentlich so mache im Digitalen. Und die Diskussionen in den letzten Jahren waren aber zunehmend geprägt dann tatsächlich auch von Fragen der Energiewende und der Zukunft der Kinder damit. Und die Frage dann so, was machst du eigentlich dafür, wurde dann immer lauter über die Zeit oder jedenfalls in meinem Kopf wurde sie immer lauter. Deswegen habe ich nach so einer beruflichen Neuorientierung ganz konkret überlegt, wie kann ich denn das, was ich mitbringe, also die Erfahrung im Digitalen, auf tatsächlich greifbare Ergebnisse in der Lebenswirklichkeit vieler, aber natürlich auch meiner Kinder irgendwie anwenden. Und da liegt die Energiewirtschaft eigentlich relativ nahe. Im Grunde ist ja zumindest Strom ja auch irgendwie ein virtuelles Produkt. Mit virtuellem kannte ich mich aus. Und tatsächlich hast du ja in der Anmoderation schon sehr lobende Worte gefunden, sehr hohe Worte. Aber das ist ja tatsächlich so, dass ich überzeugt bin, dass die Digitalisierung eine ganz entscheidende Komponente sein wird in der gelungenen Energiewende. Und da hoffe ich, einen Teil zu beitragen zu können. Und deswegen ist das Thema Impact schon eins, was mich jeden Tag auch treibt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich war jetzt nochmal hochgescrollt in die Anmoderation. Da hatte ich irgendwo auch den Mittelstand erwähnt. Am Mittelstand bist du jetzt ja gefühlt nicht mehr so dran. Also in meiner Wahrnehmung ist natürlich jedes energiewirtschaftliche Unternehmen irgendwie auch ein mittelständisches Eben. Unternehmen, klar. Andererseits, dadurch, dass die meisten Energieversorger natürlich irgendwo der öffentlichen Hand gehören, ist es dann doch wieder anders geprägt. Weil ich bin gerade tatsächlich auch in so einer Mittelstandsinitiative berufen worden und merke schon, okay, der eigentliche Mittelstand, der dann doch häufig von einer Person getrieben wird oder geprägt wird zumindest, ist tatsächlich doch nochmal was ganz anderes als ein Stadtwerk. Oder wie nimmst du das wahr jetzt? Vor allem, wo du beide Seiten auch kennst.
Ja, kann ich sofort unterstreichen. Also ich finde auch von der Größe, von auch der Verortung in der Region, finde ich, teilt sich die Energiewirtschaft mit dem Mittelstand schon eine ganze Menge. Also wenn ich mir angucke hier bei mir in der Region Hannover und das ist auch der Shareholder von der Lyngtech, ist die Inner City, die ist wirklich in der, sagen wir mal, Stadtgesellschaft in der Region extrem präsent, wie andere mittelständische Unternehmen es häufig auch sind. Das ist nicht einfach nur irgendein anonymes Unternehmen, das ist ein Teil eben der Lebenswirklichkeit von den Menschen, die hier sind. Und man hat fast täglich irgendwie Kontakt. Was anders ist, ist, dass sie sich in den Strukturen und Prozessen viel mehr an großen Konzernen orientieren. Und es geht viel um Gremienarbeit und viel Bürokratie, wo ich denke, da kann, finde ich, die Energiewirtschaft noch was vom Mittelstand lernen, der da, glaube ich, an einigen Stellen doch echt schon auch weiter ist.
Ja, das glaube ich. Lass uns mal über Lyngtech sprechen, was ihr konkret macht. Du hast es eben schon erwähnt, dass Inner City tatsächlich jetzt wieder Eigentümer ist, meine Zeit lang es nicht war, aber auch Gründungspate gewesen ist, so wie ich es verstanden habe. Was macht
genau
dein Unternehmen genau? Wo seid ihr da verortet?
Ja, im Grunde sind wir, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, wie Energieversorger auf Digitalisierung gucken sollten, sage ich jetzt mal. Bei der Inner City waren da große Ansprüche vor ein paar Jahren mit verbunden mit der Idee, wir brauchen unsere eigene digitale Infrastruktur, um Kunden im Vertrieb, aber auch in der Betreuung, wenn sie dann Bestandskunden sind, zeitgemäß betreuen zu können. Und haben gesagt, wir bauen das selbst. Damals hatte SAP so ein bisschen angedeutet, dass sie aus dem Markt verschwinden wollen. Man hatte da auch eine Chance drin gesehen, da ein Angebot zu schaffen, das über die eigene Unternehmung hinausgeht, und hat deswegen die Lyngtech ausgegründet, ganz bewusst auch aus vielerlei Gründen. Ich glaube, das ist bis heute ein Asset, das wir da haben, und hat angefangen, eine eigene Software zu bauen, die alle so vertriebsumfassenden Prozesse im Endkundengeschäft angeht, also B2C, von der Kundenanbahnung über entsprechende Landingpages und Vertriebsmaßnahmen bis hin zur Kundenportal, wo man als Kunde der Inner City dann selber seine Zählerstände eintragen kann, seinen Verbrauch sehen kann, bis hin zur tatsächlichen Abrechnung. Machen wir so Ende zu Ende die gesamten Vertriebsprozesse mit unserer Software. Und das seit damals schon mit einem Start bei Inner City. Und das ist ein bisschen auch unser Asset, dass wir sagen, wir sind am Kunden gewachsen, mit einem Kunden gewachsen, nicht auf der grünen Wiese, sondern schon von Anfang an mit auch ja einem großen Player im Markt, und haben inzwischen aber auch andere Kunden in dem Bereich und dehnen unser Geschäftsmodell gerade noch in ein paar andere Bereiche aus. Aber das ist schon, die Plattform ist schon das Brot- und Buttergeschäft.
Okay. Du hast gerade erwähnt, ihr habt schon andere Kunden, die sind dann auch regional bei euch um die Ecke in Hannover und Umgebung, oder ist das eigentlich wurscht, weil es ein voll digitales Produkt ist und bundesweit wahrscheinlich aber nur in Deutschland angeboten werden kann? Ihr könnt jetzt nicht Schweizer Energiemarkt, oder?
Naja, wir hatten dann kurzzeitig internationale Ambitionen. Das war, bevor ich zu Lyngtech gekommen bin. Ich bin erst seit Juli 2025 dabei und war dann zwischendurch mal teilverkauft worden an Q-Sales und hatten da Ideen auch mit der Internationalisierung. Aber tatsächlich kam ja auch die SAP vor einer Weile wieder und hat gesagt, naja, wir wollen den Markt durchaus schon nicht verlieren. Und dann mussten wir auch strategisch nochmal neu überlegen und fokussieren uns deswegen jetzt wieder auch rein auf den deutschen Markt, werden auch SAP-Partner werden und entsprechende Angebotsmodelle auch für SAP-KundInnen machen, wo wir dann Module quasi anbieten, die die SAP-Landschaft nochmal ergänzen, weil wir glauben, wir sind insbesondere mit allem, was endkundenorientiert ist, deutlich besser aufgestellt. Da ist eine SAP ja naturgemäß
was heißt naturgemäß, aber
historisch
man
bedingt.
Weiß das, historisch bedingt, warum auch immer, nicht besonders gut aufgestellt und da glauben wir, können wir einen besseren Job machen und wollen deswegen da besondere Angebote machen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Was könnt ihr besser als SAP beim Endkunden? Also jeder, der mal, also ich muss zugeben, ich habe SAP in allen meinen Unternehmen, beim Daimler, was beim ZSW auch, nee, ich weiß gar nicht, was da auch war, aber auf jeden Fall bei den Stadtwerken und auch bei allen anderen Stadtwerken oder bei vielen Stadtwerken, wo ich sogar gesehen und ich muss zugeben, ich bin nie raving SAP-Fan geworden, was einfach mit der optischen Oberfläche zusammenhängt und ich wahrscheinlich mich nie tief genug drauf eingelassen habe. Aber das sieht ja der Endkunde nicht, oder? Das ist ja im Grunde nichts, was da ist, oder sieht der Endkunde auch das SAP, wie wir es sehen und ist deswegen natürlich bei euch sehr viel froher, dass er eine andere Oberfläche erkennen kann?
Das ist genau der Grund. Also User Experience, insbesondere in der Endkunden, im Endkundenblick, kann SAP aus irgendeinem Grund halt nicht. Und das ist da, wo wir besonders stark sind. Ich sage aber auch, je nachdem, in welchen Unternehmensbereich man guckt, sind auch Mitarbeitende in Unternehmen am Ende nur sowas wie Endkunden. Und man muss User Experience schon auch gegenüber Mitarbeitenden ernst nehmen. Ein Mitarbeiter im Support, der jeden Tag mit Hunderten von Fällen zu tun hat, der mag auch eine Benutzeroberfläche, die intuitiv ist und leicht verständlich und mit der man gut umgehen kann. Ich will nicht sagen, dass SAP-Oberflächen grundsätzlich nicht leicht zu bedienen sind, aber man muss schon eher der Experte, die Expertin sein für das, was man da tut. Es ist definitiv aus einem anderen Blick entstanden, eher für Leute, die wirklich mit der Tastatur sehr schnell Dinge machen, die sie 200 Mal am Tag machen und nicht so sehr mit einem Endkundenblick. Und da sind wir sehr stark. Ich glaube, wir können wahnsinnig gut Endkunden und ihre Herausforderungen verstehen und in gute Nutzeroberflächen übersetzen, die leicht zu bedienen sind und sind einfach in der Art, wie wir arbeiten, deutlich agiler und schneller, auch wie wir architektonisch unser System aufgesetzt haben, um auch auf Marktveränderungen zu reagieren, auf Kundenveränderungen zu reagieren. Das ist ja nun alles nicht die Stärke von SAP. Die sind immer dann gut, wenn Prozesse über Jahre immer exakt gleich laufen und exakt sein müssen und nicht, wenn sich Dinge alle 2 Tage ändern.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich weiß ja gar nicht, SAP hat ja wahrscheinlich auch Spaß mit den Marktformatsänderungen, die da jede halbes Jahr reinmarschieren, oder? Das ist ja auch, also es schockt ja eh immer die ganze Branche an, wenn das passiert. Euch wahrscheinlich auch, aber SAP, gerade wie du es beschrieben hast, ist da natürlich als Riesenunternehmen wahrscheinlich nochmal mehr gefordert als vielleicht kleine Unternehmen, die sich da auch drüber ärgern, die womöglich aber dann etwas flexibler alle 6 Monate alles wieder auf links krempeln können, oder?
Ja, als ich neu dazu kam, so Mitte letzten Jahres, da war gerade eine relativ große Veränderung in der Marktkommunikation angesagt. Da habe ich mir sagen lassen, dass die sogar das erste Mal seit langer Zeit verschoben wurde. Normalerweise ist ja streng, alle halbe Jahre dann eine Veränderung. Und damals hieß es wohl, SAP kam nicht hinterher. Das ist nur Hörensagen, man weiß es nicht so genau. Aber keine Frage, da leidet ja, glaube ich, die ganze Branche drunter, dass da alle halbe Jahre dieses uralte Format irgendwie angefasst wird. Ich glaube, es ist richtig, dass man das immer weiter vorantreibt. Aber es ist definitiv ein Aufwand, den wir alle miteinander treiben, den am Ende Kunden bezahlen, weil da ist ja nicht direkt Wertschöpfung dahinter.
Richtig, also dieses Edifact-Format, in meiner Welt, vielleicht habe ich auch einen falschen Kenntnisstand, war das ja so ein Format der Vereinten Nationen aus den gefühlt 70er, 80er Jahren, irgendwie um Handel zu treiben. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kommt, ist das zu nutzen. Da hattest du auch wahrscheinlich einen Kulturschock, als du da reingekommen bist in die Branche, dass man das als zentrales Tool verwendet. Das hast du wahrscheinlich nirgendwo anders vorgesehen oder hattest du das schon mal irgendwo in einer anderen Branche wahrgenommen?
Nee, man muss ja sagen, so böse man immer über die Steuerbranche in Summe und insbesondere über die Behörden dort nachdenkt, da sind die Deutschen ja mit dem, was wir als Elster heute kennen, sowohl auch als Endkunde, aber eben auch als technische Schnittstelle, ja relativ früh dran gewesen. Das ist tatsächlich schon in den 90ern entstanden, also eine Technologie, die Interoperabilität und die Zusammenarbeit mit Dritten erlaubte. Das hat man relativ früh erkannt, dass das notwendig ist. Und deswegen sind da, glaube ich, auch ein paar Innovationen schon ein bisschen ja, passiert. Jetzt versuchen wir ja nachzuholen, glaube ich, was wir in den letzten Jahren verpasst haben. Auch da sind ja Nachfolgeformate vom Edifact-Format geplant und schon teilweise in der Umsetzung. Aber dass das überhaupt noch so einen großen Anteil ausmacht, hat mich schon überrascht. Da brauchen wir ja wirklich, auch wir bei LinkedIn haben einige ExpertInnen, die wirklich Edifact-Formate lesen können, wie andere irgendwie in Deutsch oder Englisch. Aber das gibt ja nicht mehr viele davon. Das ist schon eine Besonderheit im Markt.
Ja, ja, das stimmt. Ich hatte auch mal so eine Intensivbegegnung damit, weil ich für den dänischen Regelenergiemarkt mal selbst diese Marktnachrichten herstellen musste, weiß ich mal gar nicht, welche, Delfo oder so hieß sie, glaube ich, und musste die von Hand machen, weil wir kein Tool dafür hatten und weil es sich auch nicht gelohnt hätte. Am Ende habe ich es dann auch einmal kurz durchblickt, aber dieses Wissen ist schon wieder so verschüttet und wahrscheinlich so antiquiert, dass ich ja auch nichts mehr machen könnte. Und es ist für Maschinen geeignet, Punkt. Das ist einfach nicht menschenwürdig, genau, sich damit beschäftigen zu müssen. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, die Energiewende ist in deinen Augen eine Software-Challenge. Geh da nochmal rein. Warum glaubst du, dass die Energiewende Energiewende an der Stelle entschieden wird in Zukunft?
Das war, glaube ich, das, was mich am meisten überrascht hat. Wenn man so als Kunde, als normaler Marktteilnehmender von außen drauf guckt, dann reden wir halt viel über Infrastrukturthemen, die berühmten Stromtrassen. Wir haben ja nun eine politische Diskussion gehabt, die eine ganze Regierung zu Fall gebracht hat, rund um die Wärmewende und PV-Anlagen versus oder Gasheizungen versus Wärmepumpen. Und als ich dann ein bisschen tiefer reingegangen bin, habe ich gemerkt, eigentlich ist das scheinbar gar nicht mehr das Problem. Da gibt es die entsprechenden Angebote, da gibt es auch die Infrastruktur, was jetzt so Handwerker angeht, um die entsprechend einzubauen. Es war ein Angebot da, es gab Nachfrage, es gab Förderung, nicht in unerheblichem Maß, oder gibt es sie bis heute. Das schien mir irgendwie dann erstmal gar nicht das Problem zu sein. Und wenn man mal da tiefer reinguckte, also nehmen wir mal das Thema Smart Meter zum Beispiel, also ein bisschen als Grundlagentechnologie für vieles andere, dann habe ich mich schon gewundert, dass wir in Deutschland bei mickrigen 3% Verbreitung da irgendwie unterwegs sind. Habe versucht zu verstehen, woran das liegt, und kam aber eben nicht auf diese Klassiker, wie wir haben ja irgendwie keine Hardware oder wir haben keine Handwerker, die sie einbauen. Nee, wir haben nicht die Prozesse, um schnell genug hinterherzukommen. Teilweise auch kein Verständnis bei Marktteilnehmenden, die zugegebenermaßen, musste ich da auch echt erst einlesen, mit Marktrollen wie GMSB und WMSB nichts anfangen können und sich damit aber gefühlt beschäftigen müssen, überhaupt dann eins zu gelangen. Sagt, offensichtlich haben wir ein anderes Thema, also User Experience und Digitalisierung, digitale Prozesse, Geschwindigkeit in der Abarbeitung von Kundenanfragen, aber nicht in der Infrastruktur, also in der Hardware-Infrastruktur sozusagen.
Ja, ich habe heute gerade auch mein Schreiben bekommen, dass mein Smart Meter Gateway jetzt verbaut wird, oder Datum noch nicht, aber dass es verbaut wird und dass auch das, ja genau, immerhin, wobei ich da auch irritiert war, hätte ich es jetzt früher haben wollen, hätte ich tatsächlich dafür richtig Geld bezahlen müssen. 200 Euro hätte ich hinlegen müssen, damit ich früher hätte drankommen können. Aber jetzt bin ich praktisch im normalen Tonus dran und werde es auch bekommen und hoffe auch, dass dann die weiteren Prozesse, ich hatte ja meinen Stromanbieter Tipper ja auch schon im Podcast, dann vielleicht leichter geht. Und ehrlicherweise, mein lokales Stadtwerk war jetzt überhaupt nicht günstiger als Tibber, wo ich auch dachte, okay, die könnten ja auch den Börsenpreis einfach durchreichen, aber das dem war jetzt nicht so. Aber jetzt wollen wir nicht über irgendwelche einzelnen Fälle sprechen. Wo macht ihr denn im Grunde die, und ich bin immer bei dem Thema, wo ich gedanklich hänge, die Energiewende zu Hause muss ja auch jemand im Grunde irgendwie hinbekommen. Da würde ich schon dieses Stadtwerk vor Ort sehen, dass sie sagt, okay, ich baue die Solaranlage aufs Dach und die Wallbox in die Garage rein, guck auch nochmal, dass du hier mit der Wärmepumpe das irgendwie auf die Kette bekommst, und das zu orchestrieren und hinzubekommen, dass das dann im richtigen Moment, wenn die Sonne scheint, das Auto geladen wird, der Wärmespeicher vielleicht vorgemacht wird. Ist das auch etwas, wo ihr euch schon rantastet? Das ist das Thema Einsatzplanung, Einsatzoptimierung. Ist das was, oder sagt ihr, nee, wir gucken erstmal die Prozesse davor, dass das in den Marktprozessen erstmal funktioniert, dass überhaupt der Kunde vernünftig mit Strom beliefert werden kann? Oder ist das auch ein Thema für euch?
Na, das ist und wird immer mehr ein Thema. Wir bauen unter anderem ja auch eine native App für Endkunden, in die immer mehr so HEMS, also Home Energy Management Funktionen einfließen, weil das wird irgendwann die Schaltzentrale für jeden Bürgerin, jede Bürger, was die Energiewende zu Hause sozusagen zu steuern. Aber das ist ja immer noch ein sehr komplexes Umfeld, wo viele verschiedene PartnerInnen miteinander koordiniert werden müssen, also nicht nur technologisch, sondern auch tatsächlich als Ansprechpartner. Bisschen eine Folge und ein Ausdruck, glaube ich, auch der Marktliberalisierung mit diesen vielen Marktrollen. Es ist eben nicht mehr nur noch das eine Stadtwerk dafür zuständig und hat alle Fäden in der Hand, sondern es gibt sich verschiedene Marktrollen, die es zu koordinieren gibt, selbst wenn es teilweise innerhalb eines Konzernverbundes stattfindet bei Stadtwerken oder früheren Stadtwerken, sind am Ende dann doch per verschiedene GmbHs und Einheiten zu koordinieren. Und das macht es für den normalen Anwender, glaube ich, ungleich schwerer rauszufinden, an wen wende ich mich jetzt, was brauche ich alles. Und die einzelnen Unternehmen teilweise haben auch ihre Herausforderungen, das konsistent durch alle teilnehmenden Partner durchzuschleifen. Und das ist so ein Grund, warum wir sowas wie Smart Meter Now entwickelt haben. Weil wir gesagt haben, das darf der Endkunde nicht mitkriegen müssen. Diese ganze Komplexität der Regulatorik dahinter muss nach vorne dem Kunden egal sein dürfen. Der muss sagen dürfen, ich brauche einen Smart Meter und hier wohne ich, und der Rest muss irgendwie funktionieren. Und das klappte bisher ja noch nicht. Also ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, selber rauszufinden, wer ist denn jetzt ein grundzuständiger Messstellenbetreiber und was für eine E-Mail-Adresse nutze ich jetzt, um überhaupt mal zu fragen, kann ich einen Smart Meter bekommen? Also da haben wir ja selber recherchiert und einiges gelernt über den Markt und über seine immer noch relativ analogen Prozesse. Da ist ja E-Mail schon irgendwie das höchste der Töne.
Ja, das stimmt. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, mal eine Anfrage geschickt. Die ist aber, weiß gar nicht, ob sie beantwortet worden ist, aber ich kann es nachempfinden. Also ich kenne ja tatsächlich die Unterschiede, bin aber bei dir, nur weil ich sie kenne, kennen es wahrscheinlich 98% der anderen Menschen, die ja ich auch irgendwie in Deutschland wohnen und mitgenommen werden dürfen, definitiv nicht. Gut, aber das heißt, und du hast gesagt, ihr macht es auch für Dritte. Das heißt, wenn ein Stadtwerk, ein Energieversorger mit euch zusammenarbeiten würde, dann hättet ihr so eine White-Label-Lösung. Das ist eben, wie hieß euer Produkt da? Smart Meter
Smart Meter Now. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich das Produkt nennen würde. Für uns ist es fast mehr so ein bisschen eine Initiative. Es geht gar nicht darum,
Okay.
dass wir jetzt glauben, dass wir in den nächsten 200 Jahre damit groß Geld verdienen, sondern wir haben halt auf den Markt geguckt und haben gesagt, für vieles, was wir machen wollen, viele Innovationen, die wir teilweise schon auf der Roadmap haben, sind Smart Meter Grundvoraussetzungen. Und bei 3% Verbreitung ist das natürlich eine Riesenhürde. Wir reduzieren ja unseren möglichen Markt, den wir adressieren können als Unternehmen, auf einen verschwindend geringen Teil. Das heißt, wir wussten, wir müssen erstmal das Problem Smart Metering lösen. Und das können wir nicht alleine. Das können auch unsere Kunden teilweise nicht alleine, weil nicht immer bei unseren Kunden am Ende der GMSB Teil des Netzgebietes ist, sondern wir auch Kunden ja haben in anderen Netzgebieten. Das heißt, wir brauchen eine Lösung, die irgendwie einfach und überregional funktioniert und haben deswegen Smart Meter Now ins Leben gerufen, um genau das zu tun. Gesagt, es ist uns völlig egal, mit wem wir am Ende zusammenarbeiten müssen, um dem Endkunden einen Smart Meter zu verbauen. Hauptsache, es passiert. Und deswegen funktioniert das so, dass wir quasi, wenn man sich als Kunde für einen Smart Meter interessiert auf unserer Plattform, am besten Fall lädt man einfach seine letzte Rechnung hoch. Also wir versuchen es so einfach wie möglich zu machen. Dann extrahieren wir alle relevanten Daten, die man braucht, auch mit KI aus der Rechnung. Finden dann raus, wer ist der grundzuständige Messstellenbetreiber, schicken dem eine Information, dass hier ein Kunde auf seinen gerne Smart Meter hätte. Dann lassen wir dem GMSB eine Woche Zeit, darauf zu reagieren. Und wenn der darauf nicht reagiert oder ablehnt, wenn er sagt, ich kann gerade nicht oder ich will nicht, dann schreiben wir den Lead sozusagen bei wettbewerblichen Messstellenbetreibern aus. Und dann kann sich der Kunde aussuchen, welches der Angebot er annehmen will. Also wir sorgen eigentlich nur für Transparenz auf diesem Markt von Angebot und Nachfrage. Und setzen ein bisschen natürlich auch den Markt unter Druck, weil wir eben sagen, ey, eine Woche muss reichen, um
Ich
auf
wollte
eine
gerade
Anfrage
sagen,
zu
eine Woche
antworten.
ist ambitioniert in dem Umfeld. So, das ist
Ja,
schon
leider, aber
ordentlich.
es darf nicht sein, oder? Also wenn ich als Kunde heutzutage irgendeinem Unternehmen eine Mail schreibe und kriege dann nicht mal innerhalb von einer Woche eine Antwort, dann ist man doch eigentlich auch schon irritiert. Und warum sollte es bei meinem Energieunternehmen anders sein?
Bin ich ja völlig bei dir. Also, wenn man jetzt überlegt, keine Ahnung, du hast ja gerade hier im Vorfeld gesagt, dein Mikrofon ist in 90 Minuten geliefert worden. Das geht auch in anderen Branchen. Da sind wir natürlich an anderer Stelle tatsächlich in der Energiebranche tatsächlich. Wobei, es gibt ja auch diesen Wechsel, der innerhalb von wenigen Stunden stattfinden muss. Also, der Lieferantenwechsel ist ja teilweise schon extrem beschleunigt worden, wo ich mir unsicher bin, ob das wirklich so schnell sein muss, weil ich gar nicht weiß, ob ich meinen Lieferanten jetzt alle 2 Wochen wechseln möchte oder sollte oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, tatsächlich nach meinem Dafürhalten etwas über das Ziel hinausgeschossen. Aber ich bin bei dir, innerhalb einer Woche darf man das erwarten. Aber wie ist da die Quote? Der grundzuständige Messstellenbetreiber, ist das in 50%, dass er sagt, ja, endlich gibt mir mal jemand einen Impuls, ich darf loslegen zu arbeiten? Oder ist das so, dass in 10% der Fälle tatsächlich der dann die Arbeit aufnimmt?
Wir sind gerade erst gestartet, das heißt, wir warten jetzt noch mal ein paar Wochen, bis wir irgendwie statistisch relevante Daten daraus veröffentlichen können. Das werden wir aber machen, nicht auf einzelner Basis, sondern nur als Summe oder Medianwerte.
Klar.
Man sieht aber jetzt schon, dass es extreme Unterschiede gibt. Also es gibt wirklich Grundzuständige, die innerhalb von Minuten antworten. Wir hatten einen Fall, wo der Grundzuständige innerhalb von einer Woche eingebaut hat, also nicht nur auf die
Krass.
Mail geantwortet, sondern innerhalb von einer Woche war eingebaut. Wir haben leider nicht wenige, die einfach gar nicht reagieren, bis heute nicht. Ja, aber teilweise melden die sich inzwischen auch und sagen, es ist ja ganz hübsch, was ihr da macht, aber wir kommen einfach nicht klar. Und das ist so ein bisschen auch unser Ansatz, dass wir sagen, wir wollen ja niemandem Ärger machen oder jemanden vorführen. Wir wollen es in Summe beschleunigen. Dann bieten wir uns natürlich auch als Partner an, entweder über so eine White-Label-Lösung, wobei das Portal alleine natürlich das Problem noch nicht löst. Ich habe ja schon gesagt, bei den Grundzuständigen schicken wir E-Mails. Bei den Wettbewerblichen nutzen wir technische Schnittstellen und pumpen quasi die Daten, die wir sammeln, direkt in deren Systeme. Das können wir bei den meisten Grundzuständigen nicht, weil deren Systeme das einfach nicht anbieten. Also da geht es ja schon los. Das zeigt ja ganz klar, dass wir da auch in der Branche einen riesen Nachholbedarf haben. Wir haben einfach noch nicht die technischen Voraussetzungen, um in der Geschwindigkeit, in der ein Kunde Antworten erwartet, auf unserer Seite die Prozesse auch tatsächlich gleichermaßen schnell laufen lassen zu können. Und da wollen wir dringend dran.
Ja, kann ich nachvollziehen. Mit
Also
wie
eigentlich
viel?
vergrößern wir momentan nur den Schmerz, damit er so groß wird, dass wir ins Handeln kommen.
Ja, das glaube ich. Aber bei euch in Hannover seid ihr da besser unterwegs? Also bei der Muttergesellschaft seid ihr da, keine Ahnung, bei 50, 60% schon? Oder wie viele Gateways sind da schon verbaut worden?
Also wir behandeln tatsächlich unseren eigenen GmbSB nicht anders als alle anderen auch. Dürften wir ja auch gar nicht. Tatsächlich, vermutlich hätten wir es nicht gemacht, wenn wir gewusst hätten, dass unser eigener GmbSB da irgendwie ganz schlecht ist. Sondern ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen bei InnerCityNet sind da sehr, sehr gut. Aber wir behandeln sie nicht anders als alle anderen auch. Die müssen genauso innerhalb von einer Woche reagieren, sonst schreiben wir auch deren Kundenanfragen beim Wettbewerblichen aus. Das macht die Begegnung im Management-Meeting zwar etwas unangenehmer, aber ich finde es genau das Richtige zu tun.
Ja, das glaube ich. Okay, gut. Glaubst du, dass ein Stadtwerk in Zukunft tatsächlich noch Energie verkaufen wird, also mit Grundpreis und Leistungspreis oder bei Großkunden Leistungspreis und Arbeitspreis? Oder glaubst du tatsächlich, dass ein Stadtwerk in Zukunft eher so ein Software-Dienstleister, Energiedienstleister wird, der im Grunde irgendwie schon noch Energie liefert, aber das gar nicht mehr im Zentrum seiner Vertriebstätigkeit denn sehen wird?
Ich denke schon, und das sehen wir ja auch, dass wir so eine Art Tiefenintegration brauchen strategisch, dass eben das Produktangebot sich mehr Richtung Endkunde und in seine Home-Energy-Lösungen verlagern muss, weil das nachher das ist, was der Kunde auch sieht und anfasst und täglich benutzt. Ich benutze ja im eigentlichen Sinne nicht den Strom, der aus der Leitung kommt, sondern die Anwendungen, die den Strom sich zunutze machen. Ja. Ich habe immer wieder jetzt auch in den ersten Gesprächen so im Bekanntenkreis, die fragen, was machst du denn da jetzt eigentlich, erlebt, wie wenig doch auch Transparenz da in dem Markt herrscht, wo Leute sagen, ah, aber ist bei mir gar kein Problem, ich bin gerade wieder gewechselt zu einem anderen Anbieter, da zahle ich monatlich irgendwie 10 € weniger. Ich so, ja, das ist ja hübsch, dass du monatlich deinen Abschlag 10 € reduziert hast, aber was heißt denn das für Grundpreis? Ist der tatsächlich irgendwie anders oder der Arbeitspreis? Wie Grundpreis, Arbeitspreis, ich weiß gar nicht, was das ist. Also diese ganze Idee von, wie dieser Markt funktioniert, wofür ich eigentlich zahle, was das mit den Abschlägen auf sich hat und so, ist bei den meisten überhaupt noch gar nicht angekommen. Deswegen glaube ich, dass es auch perspektivisch wahrscheinlich smartere Lösungen braucht, um die Produkte zu packagen sozusagen. Also anstatt diese Verbrauchswerte vielleicht eher Pakete zu verkaufen, Flatrate sozusagen, wie früher beim Internet, würden wir heute ja auch nicht mehr nach Kilobyte das Internet bezahlen, wenn dann alle ihre Wallboxen zu Hause haben, über dynamische Tarife reden und Co., wird es ja nochmal komplexer. Das versteht ja irgendwann keiner mehr.
Ja, das ist richtig. Welche Home Energy Management Integration habt ihr schon, die ihr, ich sag, praktisch verwendet? Gibt es da schon irgendwas, wo du sagst, okay, das kommt gut an, das nutzen die Kundinnen und Kunden, gibt es da irgendwas?
Also mit welchen Partnern jetzt unser Mutterunternehmen in der City zusammenarbeitet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass es ihnen ein großes Anliegen ist, eben da auch eine bis in die digitale Lösung, und da kommen wir dann wieder ins Spiel, das alles zu integrieren. Das heißt, in der InnerCity-App zum Beispiel kann man die integrieren. Man sieht dann von den verschiedenen Geräten dann auch die entsprechenden Daten, weil das für uns nachher der Touchpoint zum Kunden ist, der wichtiger ist als das, was dahinter passiert. Ich glaube, auch die meisten Kunden, bis auf die, sagen wir mal, Nerds, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen, werden nachher die einzelnen Marken ihrer HEM-Systeme nicht nennen können, sondern froh sein, wenn sie am Ende gut integriert und unter einfach zu verstehenden Oberflächen verfügbar sind. Das ist so ein bisschen bei uns das Mantra, dass wir sagen, die Energiewende wird irgendwie am Küchentisch entschieden von Menschen, die sich eben nicht professionell mit diesem Thema auseinandersetzen. Und für die müssen wir es verständlich machen und die müssen das wollen. Ne? Wenn die nicht kommen und sagen, ich will jetzt eine Wärmepumpe und ich will jetzt hier irgendwie am Ende vielleicht auch Geld sparen, irgendwie beim Strom und eine moderne Lösung haben, dann wird es nicht passieren.
Also das sind die Haupteinfallstore. Am Monats- oder Jahresende Geld sparen und im Grunde die Elektrifizierungssachen, die jetzt kommen, sprich elektrifizierte Wärme, elektrifizierte Mobilität, dass das einfach läuft, oder?
Ja, genau, es muss auf jeden Fall laufen, das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung. Ich glaube, die erste Welle, es gibt ja diesen Zyklus von diesen Early Adopters, die machen viel und sind auch viel bereit, sich einzuarbeiten und vielleicht auch die ersten Kinderkrankheiten auszuhalten von solchen Produkten. Aber ich glaube, die ist ziemlich durch und wir müssen jetzt in der Lage sein, so die Early bis Late Majority der KundInnen, die eben nicht mehr bereit sind, sich mit allzu viel Themen da inhaltlich auseinanderzusetzen, wie wir die holen. Und noch ist es ja so, ich habe es auch selber erlebt in meinem Mehrfamilienhaus, wo es dann darum ging, in Hannover gibt es Fernwärmeverordnung, das heißt, man muss sich plötzlich damit auseinandersetzen, können wir unser Haus ins Fernwärmenetz anschließen? Ja, können wir, aber ist das die beste Lösung oder doch irgendwie eine Wärmepumpe in Innenhof? Aber wie funktioniert denn das für ein 5-Parteien-Haus und verträgt sich das am Ende mit Lärmschutzverordnungen, wenn es im halligen Innenhof dann irgendwie im Winter bei minus 15 Grad dann doch ein bisschen lauter wird von der Wärmepumpe? Damit will ich mich doch als
normaler Mieter oder Bürger nicht beschäftigen müssen. Aber das sind Themen, die jetzt gerade viele umtreiben. Und ich glaube, da müssen wir besser werden in der Vermarktung, im Packaging, zu sagen, wir liefern dir hier fertige, schlüsselfertige Lösungen und rechnen die am Ende auch alle sauber ab. Aber ich muss das im Einzelnen nicht mehr wissen. Die Leute wollen Verlässlichkeit in der Energieversorgung. Ich glaube, es sind viele auch in der Ukraine-Krise aufgewacht und haben gesagt, nur weil bisher so schön das Gas irgendwie aus dem Gashahn kam, heißt das aber nicht, dass das immer so passiert. Das heißt, Wärmewende und Wärmepumpen und so sind ja nicht nur eine Hoffnung auf weniger Kosten, sondern ja am Ende auch auf eine gewisse Unabhängigkeit zu sagen, selbst wenn mir hier irgendjemand den Gashahn abdreht, ich habe immer noch im Winter es mordig warm. Ne?
Ja, das ist richtig. Das stimmt. Unabhängigkeit, Autarkie und auch Resilienz, die damit einhergeht, wenn man im Grunde weiß, man ist davon ein Stück weit unabhängig. Ich nehme es ja häufig so wahr, dass viele Stadtwerke immer noch selbst versuchen, das Rad zu erfinden und im Grunde dann, auch wenn sie keine riesen IT-Abteilung haben, dann doch den Ehrgeiz haben, das irgendwie selber auf die Kette zu bekommen, weil sie sich manchmal schwer tun, irgendwie auf skalierbare Standardsoftware zu setzen und sagen, okay, ich schließe mich da an, ich bin dabei. Nimmst du das auch so wahr und was wären gute Argumente, um das tatsächlich vielleicht auch in Zukunft anders zu machen bei diesen vielleicht auch kleineren Stadtwerken?
Ja, ganz wichtiges Thema, denn ich glaube, da passieren gerade zwei Sachen parallel. Das eine ist eher ein Hinderungsgrund und das andere hilft vielleicht. Und momentan habe ich schon den Eindruck, mit den Bordmitteln, die wir in den letzten Jahrzehnten zur Verfügung hatten, können aus meiner Sicht Stadtwerke mit weniger als 100.000 Zählpunkten oder KundInnen kaum noch die Anforderungen erfüllen, die da an sie gestellt werden, auch was die Geschwindigkeit angeht der Entwicklung. Also wir haben vorhin ja schon das Thema Compliance angesprochen. Da fängt es ja schon an, ja, halbjährliche Makro-Veränderungen muss ja irgendjemand umsetzen. Das kostet mir Zeit und Geld. In der Zeit kann ich mich nicht mit Innovation beschäftigen. Wenn ich aber nur wenige Mitarbeitende habe, die ich überhaupt zur Verfügung habe, um sowas machen zu können, dann sollte ich tunlichst aufpassen, dass ich die wenigen Kapazitäten, die ich habe, dann auf wirklich wertschöpfende Tätigkeiten setze und eben nicht auf Dinge, die jedes Stadtwerk der Welt gerade macht und die ja nicht am Ende einen Unterschied machen. Ob ich die Marco ordentlich umsetze oder nicht, sorgt am Ende für vielleicht Ärger im Kundensupport, aber bringt mir in der Wertschöpfung jetzt erstmal noch nicht den entscheidenden Unterschied im Wettbewerb irgendwie, um Kunden zu gewinnen. Ich kann ihn dadurch höchstens verlieren. Ja. Aber die Sachen, wo ich wirklich einen Unterschied machen kann, die passieren an anderen Stellen, am Kundenfrontend sozusagen. Und wenn ich da keine Kappe mehr für habe, habe ich ein Problem. Das heißt, aus meiner Sicht sind Stadtwerke gut daran bedient, alles, was Standard ist, also die normale Prozesslandschaft, die ich brauche, um einen Kunden von vorn bis hin zu betreuen, nach Möglichkeit abzugeben an eine Plattform wie unsere. Gut, das ist ein bisschen Werbeblock, aber muss ja nicht unsere sein, überhaupt an eine Plattform abzugeben. Ja. Besten Cloud-basiert, die auch mit der Geschwindigkeit mithalten kann, um dann ihre eigenen Ressourcen, und das ist das, was jetzt, glaube ich, gerade positiv wirkt, auch mit KI-Hilfe viel, viel schneller am Markt agieren zu können, als wir es bisher konnten. Also wenn wir ehrlich sind, von einem Jahr Software-Entwicklungsprojekte, auch im Mittelstand, das ist ja mein anderes Standbein sozusagen, die waren einfach so teuer und so langlaufend, dass sich ja auch viele Mittelständler Custom Software eigentlich nicht leisten konnten. Und damit die ganze Frage nach, wie kann ich mich differenzieren, auch im Digitalen beim Endkunden, war ja eigentlich nicht fair zu beantworten. Mhm. Und dadurch, dass mit KI-Tools gerade in der Softwareentwicklung gerade so viel passiert, sind wir in der Lage, auch mit kleinen Mitteln, in kleinen Projekten, mit wenig Einsatz, viel, viel schneller Softwarelösungen zu bauen. Und das macht ja dann auch wieder Spaß. Da kann man dann auch als kleiner Mittelständler wie mithalten. Aber dann möchte ich doch diese Innovation am Markt, am Endkunden zeigen und nicht bei, jetzt habe ich die neueste Makroverordnung wie ordentlich umgesetzt. Ja, das müssen wir. Klar, müssen wir aber alle. Und spannender ist doch dann, habe ich hier eine neue Innovation im Produktbereich, einen neuen dynamischen Tarif vielleicht, der irgendwie nochmal besonders smart ist, oder ein gutes Hemmsystem oder eine tolle Oberfläche, die es integriert oder so. Und das darauf würde ich mich konzentrieren wollen, das Stadtwerk. Ich glaube, dafür muss ich alle anderen Kapazitäten frei machen von dem, was mich nicht differenziert.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Du hast eben im Nebensatz Cloud-basiert gesagt, ich kann mich noch gut an meine letzte ISMS-Zertifizierung erinnern und die ganze Angst, die da im Unternehmen da war, dass man im Grunde aufpassen muss, dass man die Schnittstellen gering hält und am besten irgendwie alles autark betreibt. Da ist ja auch ein riesiges Umdenken gerade da, dass man irgendwo schon das öffnet und sagt, okay, die pure Rechenleistung habe ich ja gar nicht mehr, um das alles selber zu prozessieren. Ich muss ja in die Cloud gehen, aber andererseits sind natürlich die Anforderungen da, wenn es um kritische Infrastruktur geht. Und wir haben jetzt gerade, gut, in Berlin war es eine andere Ursache, weswegen da was ausgefallen ist, aber auch da hat die Branche ja Angst ein Stück weit. Was sagst du dazu, zu diesem Spagat?
Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, nicht nur für die kritische Infrastruktur, sondern im Grunde für ganz Deutschland, auch Stichwort digitale Souveränität. Wie abhängig machen wir uns da eben auch von Infrastruktur aus dem Ausland? Aber für mich ist digitale Souveränität darf nicht mit Nationalismus verwechselt werden. Alles, was nicht made in Germany oder made in EU auf dem Zettel stehen hat, ist deswegen gleich schlecht. Ich muss es nur so bauen, dass ich weiterhin Herr der Lage bin und im Zweifel sagen kann, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, ich möchte migrieren. Das heißt, das Schlimmste aus meiner Sicht ist Vendor-Login. Also ich kann von einem bestimmten, und dann ist es egal, ob der in den USA sitzt oder in Europa, Anbieter nicht wegmigrieren. Das macht mich wirklich abhängig. Das sollte vermieden werden. Aber im Prinzip lässt sich auch mit deutschen Datenschutzgesetzen und auch mit KRITIS und NIS2, der Cloud-Einsatz selbst bei amerikanischen Rechenzentren mit den entsprechenden Verträgen, die man abschließen kann, umsetzen. Das haben wir in vielen Teilen schon gemacht und sie entlasten natürlich massiv von der Aufgabe, eigene Infrastruktur zu betreiben, zu warten und so. Da findet man ja oft auch gar nicht mehr das Personal. Ich glaube, es gibt gar keinen anderen Weg als in die Cloud.
Okay, du hast gerade nochmal Personal erwähnt. Du hast ja auch erwähnt, dass natürlich ein Großteil der Standardaufgaben idealerweise natürlich durch euch oder durch jemand anderen im Hintergrund abgebildet wird. Siehst du da die Gefahr, dass eventuell das Thema, ich sag mal, größere Arbeitsfreisetzung irgendwann da sein könnte, dass im Grunde Menschen in Stadtwerken nichts mehr zu tun haben? Oder sagst du, nee, an der Kundenfront, da bleibt so viel zu tun und so viel Erklärungsnotwendigkeit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass es total unwahrscheinlich ist, dass man jetzt die Ausbildung einstellen kann und sagen kann, okay, wir brauchen keine Nachwuchskräfte mehr.
Ja, es ist ein bisschen lustig, weil die Gefahr, die höre ich schon, nicht nur in der Energiewirtschaft, aber durchaus da auch nochmal besonders. Gleichzeitig stöhnen wir alle miteinander über viel zu tun und die Energiewende ist so ein hohes, komplexes Unterfangen. Ich finde, es kann nicht beides wahr sein. Entweder haben wir so wahnsinnig viel zu tun, dass wir gar nicht wissen, wohin, oder wir haben eine massive Angst vor, dass uns bald allen langweilig wird. Also ich glaube sehr wohl, dass wenn es uns langweilig wird, wir genug andere Sachen finden, die wir dann machen können, die hoffentlich sogar noch wertschöpfender sind als das, was wir heute oft mit unseren Kapazitäten anfangen. Also ich gucke da sehr positiv in die Zukunft, dass wir innovativ genug sind, um frei werdende Kapazitäten sinnvoll zu nutzen. Ich glaube jetzt nicht daran, dass wir grundsätzlich ein Thema haben, damit, dass wir morgen irgendwie alle arbeitslos werden, weil KI oder irgendwer anders unsere Arbeit macht. Ich wünsche es mir manchmal, aber im Moment ist es eher so, noch mehr KI sorgt für noch mehr Ideen und Sachen, die man machen kann. Und der Aufgabenspeicher wird ja nicht leerer deswegen.
Ja, das stimmt. Wobei ich gehe schon persönlich davon aus, dass wir in Zukunft weniger arbeiten könnten und auch werden wahrscheinlich und wir uns da aber Gedanken machen können, was machen wir mit unserer freien Zeit? Also wir kommen ja im Grunde aus so einem Zeitalter, das habe ich gerade im anderen Video gesehen, dass im Grunde, wir sind ja alle, die wir jetzt so über 50 sind, haben wir ja dieses Zeitalter mitgemacht, wo es viel um Materialismus ging, wo wir dachten, okay, wenn wir mehr produzieren, wir jetzt Exportweltmeister, haben die Welt beliefert mit allen Gütern und haben dann doch irgendwann festgestellt, okay, das 27. Paar Schuhe macht uns vielleicht doch nicht unbedingt glücklicher. Dann sind wir jetzt in so einem Zeitalter, wo es ja viel um Informationen geht, wir alle zugeballert werden mit Informationen. Ich glaube, am Tag prasseln mehr Informationen auf uns ein als auf unsere Großeltern im ganzen Leben, mehr oder weniger, weil wir im Grunde da so viel zur Verfügung haben und auch so viel verfügbar gemacht bekommen, was uns ja teilweise auch überfrachtet. Und ich glaube, das nächste wird sein, also wenn wir da drin bleiben, werden wir nicht glücklicher. Wenn wir den ganzen Tag über hier irgendwelche Social Media Kanäle uns reinziehen, ich befürchte, dass die wenigsten Menschen dadurch nachhaltig glücklich werden. Ich glaube schon, dass die Menschheit dann schon, wenn sie dann weniger zu tun hat und wer mehr Freizeit hat, sich überlegen kann, was ist denn jetzt hier sinnvoll? Was sind die Sachen, die mich wirklich begeistern? Was ist das, was ich gerne mache? Und das ist etwas, auch wenn ich, aber das kommt völlig vom Thema ab, wenn ich jetzt so an Hochschulausbildung denke oder auch Schulebildung, das dürfen wir dann auch wieder lernen, dass wir im Grunde uns selbst verorten, spüren und fühlen, was uns eigentlich Spaß macht. Und ich glaube, dann kann Leben auch wieder Spaß bringen.
Also ich würde mich freuen, wenn wir dafür mal eine eigene Podcast-Folge widmen würden, weil das geht jetzt ja in ganz auch gesellschaftspolitische Gefilde rein, wo ich echt mich viel mit beschäftige und ich sehe es genau wie du. Ich glaube, wir sind da nur noch nicht angekommen. Also ich glaube, das ist weiterhin eine Vision, eine Utopie am Horizont. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir arbeiten jetzt seit wie vielen Jahrzehnten mit so einer Standard-40-Stunden-Arbeitswoche, von der wir meinen, das sei jetzt Vollzeit.
Das war ja auch mal sehr anders. Unsere Eltern haben noch am Samstag wie selbstverständlich gearbeitet. In Teilen sind wir am Samstag noch zur Schule gegangen. Ja. Also die ganze Idee von 5-Tage-Woche und 40 Stunden, das ist ja auch eine relativ moderne Erfindung. Gleichzeitig ist doch schon wieder relativ lange nichts passiert, obwohl wir immer produktiver geworden sind. Das heißt, eigentlich braucht es ja nur eine gesellschaftliche Entscheidung zu sagen, die Digitalisierung, die KI-Dividende, die wir durch Effizienzsteigerung für unsere Unternehmen bewirken, muss ja nicht ausschließlich in den Händen der Shareholder bleiben. Sie kann ja auch an die Gesellschaft, an die arbeitende Bevölkerung weitergegeben werden, indem wir einfach weniger arbeiten für gleiches Geld. Ich komme ja aus der Region, Wolfsburg hat das mal probiert vor vielen Jahren. Die haben jetzt gerade andere Probleme, die werden sicher nicht dahin so schnell wieder zurückkehren. Aber von der Grundidee zu sagen, wenn wir immer effizienter werden, dann können wir uns fragen, mit der Effizienz wollen wir noch mehr arbeiten oder wollen wir die Effizienz in ein gelasseneres, glücklicheres Leben stecken. Und ich finde, die Skandinavier machen das ja ganz schön vor. Wir haben jetzt gerade einen Bundeskanzler, der meint, wir seien alle zu faul. Aber wenn man in die skandinavischen Länder guckt, dann ist es ja auch für hohe Manager völlig normal, abends um 17 Uhr nach Hause zu gehen und mit der Familie Abendbrot zu essen, während wir hier noch 1-2 Stunden schrubben. Und die großen Digitalunternehmen, die gerade Milliardenbewertungen feiern, sind alle aus skandinavischen Ländern gekommen. Also so falsch scheint das ja nicht zu sein. Ich glaube schon, dass man auch innovativer ist, wenn man ein bisschen weniger Stress hat und ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legt.
Ja, bin ich total bei dir. Und ja, das wäre eine separate Podcast-Folge wert, aber das sind Themen, die mich auch immer wieder umtreiben. Weil ich denke, mein Buch heißt ja auch Die Energiewende ist eine Menschenwende. Es hängt ja mit uns Menschen zusammen. Und ja, das, was du machst und was deine ganze Truppe da macht, ist natürlich Digitalisierung, ist ja Sachen, ich sag mal, aus Menschenhänden rausnehmen, weil es einfach prozessual oder ich sag mal besser von Maschinenhand erledigt wird, als wenn man von Hand Marktkommunikation oder sonst was macht. Das hat ja früher auch mal funktioniert. So lange bin ich ja schon dabei, dass ich mich daran erinnere, dass es auch eine Vor-Edifact-Zeit gab, wo im Grunde da noch telefoniert wurde und all sowas. Und es hat definitiv nicht besser funktioniert damals, sondern man hat viele Fehler gemacht und das ist schon besser geworden. Ja. Was ist das, was, wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen, Björn, euch die nächsten Jahre, ich sag mal, besonders beschäftigen wird? Was sind die Trends, wo du sagst, okay, da glaubst du, da werden wir hingehen, das wird wahrscheinlich nochmal eine neue Business Unit werden oder das lassen wir vielleicht auch sein, weil wir jetzt schon merken, okay, das Pferd ist tot, da bringst nichts weiterzumachen. Was sind so die Trends der nächsten Jahre? Was glaubst du, was da kommen wird?
Na, also ich habe es vorhin ein bisschen angedeutet, ein Problem, das wir jetzt ja gerade haben, auch bei der Digitalisierung, ist, dass unsere Systeme oft nicht dafür gemacht sind, dass Maschinen zu Maschinen sprechen, sondern da sind Eingabeoberflächen und dann sitzen da Menschen und tippen von links nach rechts irgendwelche Informationen ab. Das behindert gerade die Digitalisierung und Automatisierung massiv und da müssen wir dringend einen Schritt gehen, sodass wir über technische Schnittstellen und Standards sprechen. Edifax ist auch ein Standard, aber sicher nicht der heute noch der richtige ist. Da bewegen wir uns ja gerade zum Glück auch von weg. Also alles, wo verschiedene technische Systeme miteinander reden müssen, müssen wir dringend dahin kommen, dass wir da über technische Standards sprechen. Aber wenn man das einen Schritt weiter denkt, dann ist der nächste Schritt ja die Schnittstelle zum Menschen. Da reden wir heute immer noch viel über Nutzeroberflächen. Ich habe auch gesagt, das ist sicher eine der Sachen, die wir gut können. User Experience, Neudeutsch, die Gestaltung von Benutzeroberflächen. Und gleichzeitig gibt es einen Trend, wir sehen das in Teilen auch schon, dass ja gar nicht mehr der Mensch selbst am Ende seinen Energievertrag abschließt, sondern vielleicht demnächst irgendein KI-Agent für uns, der irgendwie einmal im Jahr guckt, wo ist denn jetzt hier irgendwie gerade mal ein gutes Angebot. Mhm. Das heißt, zunehmend müssen sogar unsere Schnittstellen, die wir bisher als Energieversorger nach außen zum Kunden gedacht haben, auch Richtung KI gedacht werden. Was passiert denn dann eigentlich? Wie verändert sich denn dann plötzlich mein Verhältnis zum Kunden, wenn ich gar nicht mehr direkt mit ihm spreche, sondern mit seinem KI-Agenten? Was sind das aber auch möglicherweise für Vorteile, die ich habe, wenn ich da effizienter werde? Also der Einfluss von KI auf ganz viele Bereiche ist sicher etwas, wo wir uns massiv mit auseinandersetzen müssen. Nicht nur das, was ich jetzt gerade genannt habe, sondern auch, wie setzen wir KI in unseren Unternehmen ein zur Prozessoptimierung, aber auch für Innovationen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Und aus meiner Sicht, das hat man vorhin auch angedeutet, strategisch, das Packaging sozusagen von den verschiedenen Produkten, also dass jemand zukünftig noch irgendwie einzeln hier einen Gastarif abschließt und dann einen Stromtarif und dann nochmal hier irgendwo eine PV-Anlage von 3 verschiedenen Herstellern und so. Ich kann mir das nicht gut vorstellen. Es wird immer jemanden geben, der das genauso machen will, aber uns angucken, was so Ökosysteme wie in der digitalen Welt in Apple oder so geschafft haben, eine einheitliche User Experience über verschiedene Gerätekategorien, alles im Hintergrund über technische Schnittstellen sauber miteinander verzahnt. Ich kann auf meinem iPhone die gleichen Nachrichten lesen wie auf meinem iPad und auf dem MacBook und so. Das ist ja so eine User Experience, die wir mehr und mehr gewohnt sind. Und da wird vermutlich auch die Reise in der Energiewende hingehen.
Ja, Kann ich mir gut vorstellen. Das hatte ich letztens auch mit einem anderen Marktteilnehmer diskutiert. Das fehlt tatsächlich in der Energiebranche, dass man sagt, okay, es müsste so ein Apple geben, der im Grunde die Plattform stellt, der wie so ein Gatekeeper dafür Sorge trägt, dass alle, die da drin sind, guten Job machen. Und da wüsste ich auch nicht, wer diese Rolle wahrnehmen kann. Selbst die großen Konzerne sind da, wobei Apple war ja auch mal klein, muss man auch zugeben. Also wahrscheinlich brauchst du einen neuen, der einfach mal neu anfängt und sagt, okay, komm, vielleicht ist es ja Lyngtech, dass ihr sagt, okay, wir stellen da im Grunde so ein Ökosystem und alle anderen docken sich da an und dann funktioniert es. Und es muss tatsächlich dieses Vertrauen geben, dass man weiß, okay, wenn ich mich damit beschäftige oder wenn ich da drin bin, dann ist es einfach ein sicherer Hafen und es funktioniert. Punkt.
Genau, also vielmehr vom Kunden her denken, was der eigentlich will und nicht von unserer hohen Komplexität in der Compliance. Ich glaube, das würde jedem schon mal helfen.
Auf jeden Fall. Sehr gut, Björn. Ich sage vielen Dank. Ist noch irgendwas offen, wo du sagst, Mensch, da dachte ich, dass wir auf jeden Fall drüber sprechen und jetzt haben wir es total vergessen oder sagst du, nee, passt erstmal so weit. Also
Na, ich
das.
freue mich, wenn wir das gesellschaftliche Thema irgendwann nochmal intensiv diskutieren. Da habe ich auch eine große Leidenschaft für, aber ich glaube, für den Teil heute reicht das erstmal.
Sehr gut, Björn. Ich sage vielen Dank.
Ich danke dir, Klaus.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.